Es tut uns leid, wenn wir nicht allen einen Sitzplatz geben können, aber wir freuen uns, wenn viele Menschen zum Wort Gottes kommen und ich möchte Sie begrüßen. Wir haben heute einen festlichen Gottesdienst, weil Chor und Orchester des offenen Abends Stuttgart mitwirken werden. Wir hören zuerst von Telemann den ersten Satz aus dem Trompetenkonzert D-Dur. Wir singen vom Lied 336 die ersten drei Verse. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist dein Interesse heute Morgen. Du willst auch an diesem festlichen Gottesdienst hinter die Kulissen schauen. Und wir wollen oft nicht daran rühren, was die Not unseres Lebens ist, was unter der Decke in unserem Leben an Bösem und an Gottlosigkeit und an Ungehorsam verborgen ist. Aber wir bitten dich,
leuchte du heute unter die Decke und gib uns deine Erneuerung, deinen Frieden, deine Vergebung, dass unser Leben von dir ganz umgestaltet werden kann. Wir freuen uns, dass du gekommen bist, um Verlorenes zu suchen. Und da gehören wir hin. Mach du aus uns etwas Großes, etwas Bleibendes, etwas Neues für dein Reich. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Wir hören nun Chor und Orchester mit einem Stück aus der Kantate von Dietrich Buxtehude, Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken.
Thank you.
Einer aus dem offenen Abend hat den Wunsch an uns herangetragen, getauft zu werden. Herr Dr. Klaus Fehring, wir bitten Sie, sagen Sie zuerst ein Wort zur Gemeinde.
In meinem Leben kam ich nie mit dem Glauben in Berührung. Ich wurde nicht getauft und nicht konfirmiert. Ende des letzten Jahres nahm ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand. Seit Anfang diesen Jahres lese ich täglich darin. Ich übergab Christus mein Leben. Heute möchte ich die Taufe an mir vollziehen lassen als äußeres Zeichen der Verbindung mit Gott. Und da die Taufe ein Freudenfest ist, möchte ich die Worte des englischen Philosophen und Christen C.S. Lewis anfügen. Ein junger Mensch, der Atheist zu bleiben wünscht, kann nicht vorsichtig genug sein. Denn Gott ist, wenn ich so sagen darf, skrupellos.
Wir wollen uns erheben und miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, indem wir miteinander sprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und machet sie zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So frage ich dich, Klaus Fehring: Willst du auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? Und willst du mit uns Gemeinschaft haben unter Gottes Wort und Sakrament? So antworte: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Gott gebe dir zum Wollen das Vollbringen. Und nun singen wir: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert, dass wir nach dem Namen unseres Herrn heißen sollen. 277, die Verse 1 bis 3. Unser Predigttext steht im Anhang unseres Gesangbuches in der sechsten Reihe, dritten Sonntag nach Dreieinigkeitsfest, die Epistel. Bei mir ist es im Anhang des Gesangbuches, Seite 289. Oder wenn Sie eine Bibel dabei haben, 1. Timotheusbrief 1, Vers 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt, der ich zuvor war, ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler,
Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist ganz gewiss wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin. Das heißt, unter welchen ich noch der Letzte bin, der Allerunterste. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf das an mir vornehmlich Jesus Christus. Er zeigte alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben, aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Wenn man heute so sein Leben ansieht, muss man sagen, es geht einem doch erstaunlich gut. Wir leben schon lange in einer Zeit des Friedens. Wir haben genug zu essen, wir sind satt. Und wir haben alle Formen der Menschenrechte, die wir auf demokratischem Wege verwirklichen können. Wir haben Besitz, wir haben Wohlstand. Und ausgerechnet in solch einer Zeit des Friedens und des Gutgehens gibt es immer mehr Menschen, die an ihrem Leben verzweifeln. Ich verstehe das nicht. Und ich werde doch tagtäglich damit konfrontiert, dass man in den schönen, schicken Wohnungen, wo so ein interessantes Fernsehprogramm läuft und so viele Menschen neben einem wohnen, da sind Leute, die wissen gar nicht mehr, was sie sollen mit ihrem Leben. Natürlich, es braucht noch viel mehr zu einem erfüllten Leben als nur, dass man sein Leben mit Gütern vollhäuft und dass man sich vollessen kann. Vielleicht fehlt in unserer Zeit sehr stark die Bestätigung. Wo ist denn jemand, der einen einmal lobt? Kritiker haben wir genug. Es könnte ja sein, dass das auch die Wurzel dieses Verzweifeltseins junger Menschen heute ist. Wer ist denn da, der ihnen sagt, du bist brauchbar, du bist gut? Jemand, der das Selbstgefühl hebt. Denn wenn das fehlt, dann muss man selber Erfolge suchen. Und wenn es nur mit zweifelhaften, lautstarken Aktionen ist, hinter denen nichts steht als Geschrei, das ist ja oft in unserem eigenen Leben die Not, dass man niemand hat, der einen akzeptiert, der einen einmal ein bisschen herausstreicht und kommen lässt. Das braucht man einfach. Denn mit dem Selbstlob klappt's doch nicht richtig. Mit dem Angeben wär's ja sonst ganz nett, aber man hat ja dieses Manöver längst selber durchschaut. Wenn man sich selber lobt und angibt, dass das eben doch nicht echt ist, was man dort an Ehre und Erfolg in die eigene Tasche schiebt. Oder nach dem schönen Wort, wenn die anderen mich schon nicht loben, dann muss ich doch wenigstens mich selber loben. Aber so kann ich meinem Leben auch keine Anerkennung geben, nicht das, was es lohnend macht. Gerade heute, wo so viele erfolgreiche Geschäftsleute oder Karrieremenschen herumlaufen, ist im gleichen Verhältnis verbreitet die Enttäuschung am Leben. Man meint, das sei wie eine ganz dünne Eisdecke. Und einer geht über die Eisdecke und er hört schon das Knacken der Risse und er denkt, jeden Moment breche ich ein. Und dann, wenn er einbricht, dann kann das im Leben eines Managers sein, eines großen und bedeutenden Geschäftsmannes, dass er plötzlich sagt, wozu eigentlich? Was war denn mein Erfolg? Was habe ich denn erreicht? Und was bringt denn das mir? Und er verzweifelt an sich selbst und sagt, ich bin nichts wert. Was ist denn mein Leben wert? Und er wirft sein Leben weg, wie man ein Papier verknüllt in den Papierkorb wirft, weil er nichts mehr findet. Ich bin so froh, dass ich Ihnen heute aus dem Evangelium zeigen darf, wie unser Leben Anerkennung, Bestätigung findet. Die größte Bestätigung, die man finden kann, kommt nicht von Menschen und kommt nicht durch Erfolg und kommt nicht durch Bilanzen, sondern die Bestätigung, nach der wir hungern, die kann nur vom heiligen Gott kommen, vom Richter unseres Lebens. Und wer von ihm bestätigt ist, der hat ein Selbstwertgefühl. Und dazu möchte ich zwei Dinge Ihnen sagen. Wie kriegt man diese Selbstbestätigung, die wir so nötig brauchen? Das eine, ohne Beschönigung in den Abgrund blicken. Warum predigen wir nur hier Sonntag für Sonntag immer wieder von diesem leidigen Thema der Schuld? Warum wird denn das Sonntag für Sonntag immer wieder in den Mittelpunkt gestellt? Es gibt doch in dieser Welt auch positive Entwicklungen. Es gibt Kunst und Kultur und es gibt Schönes in der Natur. Darüber könnte man doch auch reden. Und immer wieder lenkt das Evangelium unseren Blick auf das Versagen des Menschen, auf seine Gottlosigkeit, auf seinen Eigensinn, auf dieses störrische Wesen, das ihn gegen Gott sich auflehnen lässt. Und ich muss Ihnen sagen, nur wenn wir fortwährend in diesen Abgrund ohne Beschönigung hineinblicken, bekommen wir auch die Bestätigung. Das hängt ganz eng zusammen. Lassen wir es uns mal so geschwind ausgemalt sein. Man könnte das ja einmal versuchen, dass man sein Leben wie ein Traum lebt. Und es gibt philosophische Lebensanschauungen genug. Ich bin in einem humanistischen Gymnasium aufgewachsen, das von der Größe des Menschen ausging. Von dem edlen Gut, ein Mensch zu sein. Und ich habe in meinen Schülertagen gespürt, wie es hier zu einem Riss kommt, der mit nichts überbrückt werden kann, zwischen dem Evangelium und einer humanistischen Weltanschauung. Denn wenn ich in dieser humanistischen Weltanschauung lebe, oder wie sie auch ist, der Mensch ist gut, was ist dann plötzlich, wenn ich dem schmutzigen, dreckigen Menschen begegne? Und wenn ich plötzlich entdecke, das ist mein Leben. Wenn ich mir selber ins Gesicht sehen kann und merke, das stimmt ja gar nicht. Das mag vielleicht für andere Elite-Menschen zutreffen, was die Großes erzählen, was der Mensch kann, aber ich bin's doch gar nicht. So wie ich mit Menschen umgehe, wie ich andere drücke, wie andere unter mir leiden müssen, welch böse Gedanken in meiner Fantasie toben, wie ich eigensinnig bin, an mich gebunden, gefesselt. Darum betrügen uns diese Träume ja, die helfen uns nicht weiter. Und das ist ja nur wie eine kurze Droge, indem ich sage, das ist groß, Mensch zu sein. Und du bist ein Mensch und das ist was Wunderbares. Und auf einmal begegne ich dem biblischen Realismus, wo mit einer Klarheit unmissverständlich gesagt wird, das Notvollste in dieser Welt bleibt der Mensch. Und wehe dem, der in die Hände der Menschen fällt. Ohne Beschönigung. Da kam ja neulich wieder so ein Leserbrief in der Zeitung, wo ein Vikar geschrieben hat, er hätte mit Kirchengeschädigten zu arbeiten. Ich habe das auch schon verschiedentlich gehört, das ist so ein Modewort aus der Psychologie, dass manche meinen, sie müssten nun ihre Probleme, die sie haben in ihrem eigenen Persönlichkeitsleben, darauf zurückführen, dass sie in der Kindheit gelehrt wurden, dass der Mensch unter der Sünde steht. Und dann wird gesagt, das gibt ja dem Menschen einen ganz negativen Eindruck. Er kriegt kein Selbstvertrauen, er kann sich selber nicht annehmen. Was soll ich denn selber in mir annehmen? Solange ich mich selbst noch nicht kenne im Lichte Gottes, kann ich noch große Worte machen. Ich will mich selber annehmen. Ich kann das Wort nicht mehr hören, vom sich selber annehmen. Soll ich denn Ja zu mir sagen, zur Gier in mir, zur Leidenschaft, zur Selbstsucht? Da betrügt mich doch all das andere nicht darüber hinweg, dass die Wurzel meines Lebens böse ist und so getrennt von dem, was Gott will. Darum sagt Paulus, es ist ein teuer wertes Wort und aller Annahme wert, verlässlich so, dass man sich darauf gründen kann, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um sündige, gestrandete Menschen selig zu machen. Darum ist das ja für uns die große Befreiung, dass wir nicht ewig Theater spielen müssen, nicht ewig beschönigen müssen, nicht ewig Worte machen müssen und die Tatsachen aus unserem Leben verdrängen müssen. Wir sagen können einmal, ja Herr, du hast mich eingeholt. Und das ist für mich solch eine Befreiung, dass ich vor dir meinen Bankrott eingestehen kann. Mit dem Ethos hat's nicht geklappt, mit der Moral hat's nicht geklappt und mit der Frömmigkeit hat's nicht geklappt. Und ich will kein Spiel mehr vor dir spielen, sondern ich stelle mich vor dir. Das ist ein teuer wertes Wort und ein verlässlich und gewisses Wort. Auf dieses kann man leben und sterben, auf dieses kann man gründen. Das ist so wichtig, nicht bloß, dass ich immer davon rede, sondern dass ich es einmal in mich aufnehme und merke, hier ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Das ganze Evangelium, alle Predigt, alles, was verkündigt wird, kreist immer um dieses eine Thema, das Paulus so beschreibt. Das ist ein gewisses Wort, ein teuer wertes Wort. Christus Jesus kam, um sündige Menschen, nicht um fromme Menschen, nicht um gebildete Menschen zu erretten, sondern um gestrandete Menschen herauszuholen aus dem Abgrund. Und dass ich heute an diesem Tag eine hohe Meinung von meinem Leben habe, und die habe ich, und mein Leben nicht wegwerfe wie ein verknülltes Papier, das kommt davon her, dass Christus mich für wert hält und mich teuer achtet. Und dass Christus so weit in den Abgrund heruntergegriffen hat und mich herausgeholt. So wie wir das vorhin bei der Taufe einem Menschen zugesprochen haben. Dich greift Christus und er lässt dich nicht los. Nicht, weil ich mich selber annehmen kann, was soll ich denn in mir annehmen, sondern weil ich Christus annehmen kann und weil ich zu ihm Ja sagen kann. Es ist jetzt für uns eine ganz lebensnotwendige Frage. Also einmal darüber besinnen, sind wir noch vom Urteil der anderen Menschen abhängig? Das spielt ja bei mir auch eine ganz große Rolle. Natürlich, wie soll ich hier Pfarrdienste tun können, wenn sie unzufrieden sind? Wenn alle weglaufen, das erhebt, wenn sie so treu kommen und auch ab und zu ein ermutigendes Wort sagen. Aber dürfen wir da mal Klarheit schaffen? Es darf unser Leben, auch unser Tun und unser Dienst, nie vom Lob von Menschen abhängig sein. Wenn ich meine, dann bin ich gut. Und dann bin ich gehoben, wenn andere mich loben. Nein. Paulus sagt, bleibt immer dort stehen, wo ihr ohne Beschönigung in den Abgrund hineinsehen könnt. Und das bleibt Sonntag für Sonntag unser Thema. Und das predigen wir Sonntag für Sonntag jeder Menschen, der hier in den Gottesdienst kommt, weil dies das dauernde Thema unseres Lebens bleibt. Kein Tag, keine Stunde, wo wir etwas aus uns hätten, wo wir etwas aus uns machen könnten, wo irgendwelche Veranlagungen oder Gaben in uns zur Blüte kämen, als das eine, dass Jesus Christus sich Sünder erbarmt und herausgreift. Wir sollten uns das abgewöhnen, dass uns das noch so wichtig ist, ob die Menschen gut oder böse von uns reden, dass uns das manchmal wurmt und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen, weil ein paar uns kritisiert haben. Wir sollten doch unsere Ruhe allein nur noch dort finden können, wo Jesus Christus uns dies zuspricht. Ich habe dir vergeben. Ich habe dich angenommen. Du gehörst mir. Du bist wertvoll, weil ich dich geliebt habe. Weil du in meinen Augen so wert bist, geachtet. Heißt es schon in diesem großen Prophezeiungswort in Jesaja 43. Habe ich dich lieb. Gott sieht einen Sinn in meinem verkrachten Leben, in unserer komischen, merkwürdig geprägten Existenz, mit allen merkwürdigen Veranlagungen, mit allen Verklemmungen, die wir haben mögen. Das ist so unwichtig für unseren Herrn, für den Schöpfer aller Dinge. Er ruft uns und er liebt uns. Und dann ist das so unwichtig, was andere von uns reden. Es ist ein Geschenk, das uns unser Herr gerade auch in Zeiten des Erfolgs und der Anerkennung, dann immer wieder Wege führt, wo er uns drastisch zeigt, wer wir sind in seinen Augen. Und dass uns jedes Selbstgefällige weggehen muss. Vor dem, dass wir sagen, an mir und meinem Leben ist nichts, gar nichts. Auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und nun das Zweite. Ohne Scheu aufblicken. Ohne Scheu aufblicken, also ohne Beschönigung in den Abgrund blicken, war das eine. Ohne Scheu aufblicken, das gehört nun ganz eng dazu. Ich kenne so viele in den Christengemeinden hin und her, die sind wirklich so vermatschte und zerquetschte Persönlichkeiten. Wenn man die einmal fragt oder ansieht, dann sehen sie so ganz mitleidig an, wie wenn ihnen alles im Leben zerschlagen wäre. Und wenn man sagt, ja, tust du auch was für den Herrn und wirkst du und ist dein Leben erfüllt? Ach ja, ich kann eben nichts und ich bin eben nichts und ich bin eben so schlecht und ich bin eben ein sündiger Mensch. Wer so redet, der lästert Gott. Und das ist unverantwortlich, dass das große Wort der Annahme der Sünder so missbraucht werden kann. Wir wollen das ein für alle Mal uns abgewöhnen. Wenn Jesus Christus sündige Menschen ruft, dann ist ein Strich gezogen im Leben. Und Paulus sagt, das war in meinem Leben typisch zum Vorbild all derer, die glauben werden. Vom ersten Tag habe ich die Hand Gottes ergriffen und aus einem Lästerer und Verfolger und Frevler wurde der wichtigste Apostel Gottes. Wie das möglich sein kann, dass einer in einer Christengemeinde unter einer Verkündigung immer sitzen bleibt und sagt, aber ich bin doch ein sündiger Mensch. Aber was ist denn mit der großen Zusage dieses Herrn, der Menschen herausreißen will? Bleiben wir jetzt immer mit dem Blick gefesselt und schauen dorthin, ach ich, und ich habe mit meinen Versuchungen zu kämpfen und in meinem Leben waren so böse Dinge. Der Herr will uns doch herausreißen. Paulus spricht davon, dass Gott in seinem Leben viel Großes getan hat. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat, mit Dynamis begabt, heißt es im Griechischen, mit dieser Dynamitstärke erfüllt hat. Und ich kann in meinem Leben über Großes verfügen. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen gerungen, ob ich das hier so sagen kann oder ob nachher ein paar weglaufen, die da so ein paar Sätze aus dem Zusammenhang reißen. Aber ich wage es einfach einmal. Ein Christ, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, der hat eine ganz hohe Meinung von sich. Den kann niemand aus dem Geleis werfen, weil er nicht auf seine Tugend und auf seine Güte baut, sondern weil er auf die Erbarmung Jesu traut. Das war doch bei Paulus so, dass er mit einem Selbstbewusstsein ohnegleichen auftrat. Wollen wir jetzt noch zum Strohhalm greifen und uns selber annehmen, als ob wir dort ein Selbstwertgefühl bekommen würden? Ich habe doch mein Selbstwertgefühl darin, dass Christus aus mir etwas will. Und Paulus sagt, das habe ich erst beim Dienst bekommen, als ich das begriffen habe, Gott braucht mich zu den Aufgaben in der Welt. Als ich damals einen Missionsauftrag hörte, das hängt jetzt eben ganz eng zusammen, wenn ich sage, ich bin nichts, ich kann nichts, ich tauge nichts, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe so zu ringen mit meinem bösen Wesen, der Teufel wohnt in mir und all die alten Geschichten. Oder ob ich den Ruf höre und sage, ich lasse mich senden von ihm in den Dienst. Und weil er mich sendet, weil er mich beauftragt, macht er mich auch stark und ich riskiere das auf seinen Namen hin, auf seinen Auftrag hin. Es bleibt gar keine Zeit jetzt mehr. Ich wollte erzählen aus der Kirchengeschichte von Menschen um uns her, deren einziges Geheimnis das war, dass sie weit über sich hinausgewachsen sind. Sie haben das angenommen und sie haben bis zur Todesstunde nie das vergessen, dass sie eigentlich verlorene Menschen waren, Strandgut. Aber Gott hat sie beim Namen gerufen. Vielleicht haben das die verkrachten Existenzen noch viel besser annehmen können als so andere, die über sich hinausgewachsen sind, die keine Redegabe hatten und die nichts anderes hatten, als dass sie auf die Zusage dieses Herrn hin bauten. Paulus sagt, ich war ein Frevler, ein Lästerer, aber desto reicher ist mir die Gnade widerfahren. Was ist das für eine Rechnung, die man hier aufmachen? Umso mehr, umso gewaltiger hat Gott seine Gaben in einen Menschen hineingelegt. Je ärmer ich bin, je weniger ich vorzuweisen habe, desto reicher ist sein Erbarmen geworden. Und da hat Jesus selbst das Gleichnis erzählt vom Wuchern. Ja, das ist ja eine Welt, die mir ein bisschen fremder ist, aber vielleicht kennen Sie das, wie das im Geschäftsleben sein kann, wenn da einer so Devisenspekulationen macht oder auf der Börse mit Geld umgeht. Und sagt Jesus, genau so ist es, wenn einer mit der Gnade Gottes wuchert, mit der Erbarmung, mit dem, dass Gott sündige Menschen herausreißt. Da kann man damit wuchern. Der eine wagt einen großen Einsatz, er geht bis an den Rand seines Könnens. Stellen Sie sich das mal vor. Der sagt, ich setze alles auf die eine Aktie und wenn die nicht steigt, dann bin ich verloren. So sind gläubige Menschen, die alles auf eine Karte setzen. Und da sagt Jesus im Gleichnis, da war einer, der hat sein Pfund, sein anvertrautes Talent im Schweißtuch vergraben. Das erste Gut und Pfund, das uns der Herr anvertraut hat, ist doch zuerst mal sein Erbarmen, seine Zusage, die er uns gibt. Ich hab dich lieb und du bist wertgeachtet in meinen Augen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann, Sonntag für Sonntag in der Kirche drin sitzen und sagen, ach, wie nett ist der Herr, dass er mich so beschenkt. Und man wuchert nicht damit, man riskiert nichts. Ich möchte damit schließen, dass Paulus sagt, das ist zum Vorbild geschehen. Das ist widerfahren, das ist, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf das an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigte, alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Er ruft sie und er sendet sie. Er gibt ihnen diesen Zuspruch und sagt ihnen das ganz direkt zu. Was tun sie? Glauben sie ihm? Paulus schließt diesen großen Abschnitt mit einer Anbetung Gottes. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Welch ein Lobgesang könnte bei uns aufbrechen, wenn wir 500 oder wie viel wir hier sind, nach Hause gehen und begreifen, Gott will Großes machen, weil wir so tief gefallen sind, weil wir so schwache Personen sind. Aber ich darf mit seiner Gnade wuchern. Soll doch noch einer sagen, er verstünde Gnade nicht. Das ist für mich kein abgegriffenes Wort. Das ist jeden Morgen für mich so groß, dass Gott in mein menschlich sündiges Leben hineintreten will. Dass er in meiner Umwelt, da wo ich in Stuttgart stehe, Großes für sein Reich wirken will. Wir dürfen doch ihn beim Wort nehmen. Paulus sagt, wenn er das Vorbild nur versteht von mir, dass ihr in die Fußstapfen des Apostels der Apostel treten dürft und wir Nachfolger des großen Paulus werden dürfen, damit unser Leben viel Frucht bringt. Amen. Wir wollen nur noch dieses eine Lied singen, von dem Sie wissen, dass es Ludwig Hofacker so wichtig war in seinem Leben in großer Schwachheit. Er hat mit diesem Lied gern seinen ganzen Dienst umrissen. In diesem Jahr, wo wir das 150. Todesjahr von Ludwig Hofacker haben, soll uns das auch deutlich machen. Wenn ich an mir selbst verzage und dass ich schwach bin, das weiß er, aber er ist stark. Ein Mensch, der es dennoch wagt und der das Größte erlangt. Herr Jesus Christus, du führst uns nicht nur in Siege, sondern auch in viele, viele Niederlagen, die uns enttäuschen und traurig machen. Und doch wollen wir dich heute darüber loben und dir danken, weil nur in der Tiefe wir deine Hand wieder sehen können. Die Hand, die uns allein herausreißen kann und zu Ehren bringt. Ja, darum danken wir dir für alle Demütigung und verzeih uns alle selbstgemachte Frömmigkeit. Verzeih uns den Wahn, wo wir uns selber gefallen haben in unserem angeblichen Gutsein. Wir wollen umkehren, zu dir hin, in dein Licht treten. Und wir sind so froh, dass dies bis zur Todesstunde klar bleibt. Nur durch dein Erbarmen ist unser Leben wertvoll und brauchbar. Aber dieses Erbarmen ist uns fest. Das ist gültig, weil du es uns als Bund darreichst, als gewisses und verlässliches Wort. Hilf uns auch, wenn wir auch das anderen weitersagen sollen. Und gib doch auch, dass es alle die, die es noch nicht festgemacht haben, für ihr Leben bei dir festmachen, dass ihr ganzes Vertrauen allein in deiner Vergebung ruht und in deiner Erlösung und in deiner Erbarmung. Wir danken dir auch für allen Dienst, in den du uns stellst, für alle Ämter und Aufgaben. Du gibst die Kraft für den Dienst und du lässt uns dort wachsen, weil dein Geist in uns wirksam ist. Wir danken dir für dieses Wunder, das geschieht und das wir auch erkennen dürfen. Herr, wir bitten dich, dass wir auch deutlich die Aufgaben erkennen, die von dir uns gestellt sind, in die du uns rufst, dass wir deine Führungen erkennen können. Gib uns dafür geschärfte Sinne, dass wir uns nicht verzetteln im Vielerlei dieser Welt, sondern dass wir das eine tun, das Not ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Wir haben den Liedvers weggelassen, aber nun sind wir noch ganz gut in der Zeit, weil wir uns freuten über die festliche Ausgestaltung, auch dieses Gottesdienstes. Vielen Dank. Wir haben hier diesen Notizenzettel. Ich bin jetzt doch sehr froh, dass man diese Sachen so mitgeben kann. Das kann man sonst in einem Gemeindebrief nicht so schreiben. Das sind unsere internen Bekanntgaben. Wenn Sie die mit nach Hause nehmen, es wäre mir leid, wenn jemand in der Ferienzeit kommt zum zweiten Gottesdienst und dann enttäuscht ist, dass alles schon vorüber ist. Deshalb steht hier alles. Vom nächsten Sonntag an haben wir also keinen zweiten Gottesdienst über die Schulferien hinweg. Nicht. Alle anderen Sachen können Sie studieren. Wir haben also über die Ferienzeit hinweg auch dienstagabends einen Bibelgesprächskreis statt unseres Bibeltrainings. Es sollten die, die hier sind, nicht deshalb von der Gemeinschaft im Glauben abgehängt sein. Und darum ist auch sonst jemand eingeladen aus einem anderen Kreis. Wir bedrängen ja niemanden, dass er dann bei uns bleibt, sondern auch wenn Sie nur in der Ferienzeit ein wenig Gemeinschaft suchen, das ist dienstagabends um 8 Uhr und auch die jungen Leute um Mittwoch um 7:30 Uhr haben ihren Jugendbibelkreis weiterhin. Wir haben jetzt am Dienstag noch einmal unser Israel-Seminar über die Gebräuche, Sitten und das alltägliche Leben zur Zeit Jesu unter dem Thema von den Kaufleuten bis zu den Räubern. Und wir haben unsere Mesner-Frage immer noch nicht gelöst. Wir wollten ja auch dafür beten. Ich darf Sie noch einmal bitten. Das ist jetzt etwas schwieriger, weil ich dann einige Zeit weg bin, dass wir es dann doch noch irgendwie lösen können. Aber ich sage das auch immer wieder, falls jemand in diesem Gottesdienst mit der Frage umgeht. Unser Opfer heute, das ist für ein Auto bestimmt, ein Missionsauto, das auf Taiwan gebraucht wird. Dieses Missionsauto, das wollten wir aufbringen, das wird dort in einer Missionsarbeit der lieben Zeller Mission benötigt. Und dafür erbitten wir das Opfer. Verstorben und bestattet wurde in unserer Gemeinde Frau Stitzler aus der Hohenheimer Straße 41 im Alter von 68 Jahren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Christus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Dieses Wort gilt nicht nur am Grabe, sondern das gilt auch Ihnen, wenn Sie wieder in Ihre Aufgaben und in Ihre Verpflichtungen hineingehen, wenn wieder Sorgen auf Ihnen lasten. Der Herr geht mit Ihnen und er will Sie darin gewiss machen. Er sendet Sie unter seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deine